Als erstes fiel uns auf, dass es keine gute Idee gewesen war, mit dem Skateboard durch Dharavi zu fahren. Die Straßen hier waren nur teilweise befestigt. Sie waren von unzähligen Schlaglöchern und Asphaltbrocken übersät, so dass man mit dem Brett kaum einen Meter vorwärts kam. Die Fortbewegung gestaltete sich zunehmend schwierig, weil in den engen Gassen Menschen, Hunde, Kühe und Ziegen durcheinander wuselten. An manchen Ecken fühlte ich mich wie in einem Wildpark. Wir liefen, die Skateboards unterm Arm, an einem Kanal entlang, der an der Rückseite improvisierter Hütten aus Ziegeln und Wellblech entlangfloss. Stellenweise war der gesamte Kanal mit riesigen Inseln aus Plastikmüll bedeckt. Der modrige Geruch von Müll und Abwasser hing in der Luft. In Dharavi gab es eine ganz andere Geräuschkulisse als im übrigen Mumbai. Das Rufen der Verkäufer, das Blöken der Ziegen, das Wetzen von Messern, das Lachen der Kinder.
»Sag mal, hast du auch das Gefühl, dass wir die ganze Zeit angestarrt werden?« fragte mich Oskar. Er hatte recht. Die Blicke der Menschen klebten geradezu an uns. Zunächst fühlte sich das etwas beklemmend an, doch ich gewöhnte mich schnell daran. Vermutlich lag es daran, dass wir weit und breit die einzigen Weißen waren. Oft wurde ich nach einem Selfie gefragt. Auch mein blondes Haar schien von großem Interesse zu sein, vor allem für die Kinder. Ständig griffen kleine Hände danach. Wir bogen in eine Seitengasse ab und kamen in einen großen Hof. In hüfthohen Betonquadraten standen dort Männer und schlugen nasse Wäsche gegen einen Stein. Das Klatschen hallte von den Wänden wieder.
»Hier wird die ganze Wäsche der großen Hotels in Mumbai gewaschen. Das gibt es schon seit über 100 Jahren und wurde damals von der britischen Kolonialmacht so eingerichtet«, sagte Oskar. »In Indien gilt Waschen als unreiner Beruf und ist Männersache. Deswegen wird es vor allem in den Slums gemacht.«
Er erklärte mir, dass es in Indien ein hierarchisches Kastensystem gibt. Das legt die gesellschaftliche Rolle jedes Inders fest. Die Wäscher bilden innerhalb der untersten eine eigene Kaste und sind damit auf der niedrigsten Stufe. Sie gelten als unberührbare.
»Die meisten Bewohner in den Slums sind in der untersten Kaste«, führte Oskar aus. »Das macht es ihnen praktisch unmöglich, sozial oder wirtschaftlich aufzusteigen.«
Als wir den Slum verließen, fragte ich mich, warum man uns in den Hostels davor so eindringlich gewarnt hatte. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich mich dort bedroht gefühlt. Im Gegenteil. Während ich mich durch die engen Gassen schlängelte, hatte ich nichts als Wärme und Freundlichkeit verspürt. Auch diese Menschen versuchten nur, sich durch den Alltag zu kämpfen. Die Slums waren keine abgelegenen Orte, an denen die Menschen einfach verelenden. Auf seine eigene Weise pulsierten dort das blühende Leben und eine eigenständige Kultur. Zurück im Hostel gesellten wir uns zu den anderen Backpackern im Gemeinschaftsraum. Sie diskutierten darüber, wie man am besten nach Goa komme. Die Hippie-Metropole Goa kannte ich als die Partystadt von Indien. Techno, Drogen, weiße Strände. Eigentlich gab es daran nichts, was mich anzog. Aber Goa lag auf direktem Weg nach Kochi. Also schloss ich mich ihnen an. Am nächsten Morgen um 10 würde unser Zug gehen. Erst als wir in der Morgensonne auf den Hauptbahnhof Chhatrapati Shivaji zuliefen, fiel mir auf, was für eine bunte Truppe wir waren. Außer mir und Oscar gab es noch 2 Amerikaner, ein Sportler in unserem Alter namens Ethan und Richard, der schon über 60 war und einen grauen Bart hatte. Dann war da noch der Franzose Antoine, der angeblich schon in der französischen Version der Castingshow X-Factor aufgetreten war. Außerdem gab es noch Maike und Beatrix, 2 niederländische Medizinstudentinnen und 2 junge Amerikanerinnen namens Emma und Zoe. Das Bahnhofsgebäude war gigantisch. Dutzende Türmchen, Reliefs und Steinskulpturen schmückten die pompöse Fassade. Drinnen erinnerte die Decke an die einer Kathedrale. Am Gleis warteten wir zusammen mit unzähligen Indern auf die Einfahrt unseres Zuges. Nachdem die verstaubten Waggons auf dem Gleis eingefahren waren, mussten wir uns richtig in den Zug quetschen, um noch reinzukommen. Drinnen standen wir Schulter an Schulter. Man hatte gerade noch genug Platz zum Atmen. Es war drückend heiß. Manche kauerten in Hängematten, die sie zwischen die Gepäckablagen gespannt hatten. Andere lagen zwischen den Toilettengängen auf dem Boden. Mehr als 12 Stunden würde die Fahrt dauern. Die Strecke verlief nahe der Küste entlang nach Süden. Die Zugfahrt in Indien ist ein Erlebnis für sich. Die Geräuschkulisse war überwältigend. Das ständige Rattern der Schienen, das Rufen der Verkäufer, die an jedem Halt hereinstürmten, und das Gemurmel der Fahrgäste. Die Gerüche wechselten ständig, von den scharfen Gewürzen der Imbissstände, die durch die offenen Fenster hereindrangen, bis hin zu den weniger angenehmen Düften der überfüllten Toiletten. Das Beste am Zugfahren war natürlich, dass die Türen der Züge immer offen standen. Man konnte sich mit seinem Körper aus dem fahrenden Zug lehnen, und das haben meine neu gewonnenen Freunde und ich natürlich sofort ausprobiert. Der Wind, der durch die Haare streifte, das Rauschen der vorbeiziehenden Palmen und Städte, das war ein unbeschreibliches Gefühl der Freiheit. Es fühlte sich an, als ob der Wind all meine Sorgen und Zweifel mit sich forttrug. Dieses Gefühl ist in Deutschland unvorstellbar, wo Sicherheit und Ordnung stets an erster Stelle stehen. Doch hier, inmitten des Chaos und der Lebendigkeit Indiens, spürte ich eine grenzenlose Freiheit, die ich vorher nie gekannt hatte. Immer wieder hielt der Zug an. Am Gleis warteten schon Verkäufer, die die Durstigen und Hungrigen im Zug versorgten. Dabei stiegen immer mehr Leute ein als aus. Die Verkäufer boten alles Mögliche an, von heißen Chai-Tees über frisch gebratene Samosas bis hin zu farbenfrohen Spielsachen für Kinder. Trotz der Enge und der Hitze herrschte eine überraschend freundliche Atmosphäre. Die Menschen teilten ihre Speisen, tauschten Geschichten aus und halfen einander, wo sie konnten. Als wir endlich in Vagator angekommen waren und uns ein Hostel gesucht hatten, legten wir unsere Rucksäcke dort ab und zogen noch durch ein paar Kneipen. Später saßen wir am Meer und schauten in die Flammen eines Feuers, das wir mit Treibholz entfacht hatten. Im Dunkeln brachen die Wellen sanft auf den Strand. Antoine spielte auf seiner Ukulele, die Palmen schienen sich im flackernden Licht zur Musik zu wiegen. Ethan spaltete Holzstücke, Richard erzählte Geschichten von seinen Abenteuern. Die anderen lauschten ihm und ließen dabei einen Joint rumgehen. Ich fühlte mich wahnsinnig wohl in dieser Runde. Es war toll, so schnell neue Freunde gefunden zu haben. Obwohl wir so unterschiedlich waren, entstand in der Fremde eine magische Beziehung untereinander. Es fühlte sich so an, als würden wir uns schon Jahre kennen. Diese Erfahrung hatte ich auf meiner Reise schon oft gemacht. Menschen, die man gerade erst kennengelernt hat, wurden plötzlich zu besten Freunden. Was uns trotz aller Unterschiede miteinander verband, war der Traum vom Reisen. In dieser Episode waren wir Schicksalsgefährten auf unserem Weg ins Unbekannte. Es war vollkommen egal, woher man kam und was man tat. All das zählte hier nicht. Frei von zivilisatorischen Zwängen konnte man am Lagerfeuer einfach sein, wer man im tiefsten Inneren war.